Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske und heute mit den Debüts von einer jungen Autorin aus Österreich und einem Nachwuchsautor aus Brasilien. Da beide neu auf der internationalen Bühne sind, muss man die Namen noch nicht kennen, aber man darf sie sich getrost merken. Es sind Giovanni Martins, er wurde 1991 in Rio de Janeiro geboren, und es ist Angela Lehner, Jahrgang 1987. Ihr Geburtsort ist die Bachmannstadt Klagenfurt. Während der Literaturtage vor 2 Jahren hatte Lehner dort auch einen ersten Auftritt als Jungautorin. Nun ist Angela Lehners Debütroman erschienen, er heißt Vater Unser. Der Titel lässt es vermuten, Lehner nimmt ihre Leser mit in die Provinz. Zum Auftakt des Romans sitzt eine junge Erzählerin mit Handschellen in einem Polizeiauto. Ziel der Fahrt ist eine geschlossene Anstalt und die ist ganz im Jugendstil gehalten. Und dann, tja, dann dauert es ein wenig, bis man begreift, dass diese Ich-Erzählerin, sie heißt Eva, selbst wahnsinnig ist. Oder hätten Sie es gemerkt?
Man hat mir die Hände auf dem Rücken verbunden. Ich lehne mit dem Kopf an einer blickdichten Scheibe. Vor mir ist ein Gitter. Und davor sitzt eine Beamtin, deren Pferdeschwanz im Fahrtwind tänzelt. Entschuldigung, sage ich, ich hätte gern was zu trinken. Keine Reaktion, das ist mir unangenehm. Ich warte eine halbe Stunde und versuche es noch einmal. Verzeihung, sage ich, Durst. An Durst hat's, vernehme ich eine Stimme aus der Fahrerkabine. A jetzt hat's an Durst, sagt eine andere. Richtig, sage ich. Einen Durst habe ich. Ich werde in den Verkaufsraum der Tankstelle gebracht. Im Raum sind keine anderen Gäste. Die Verkäuferin zieht den Kopf in ihren grauen Pullover zurück wie eine Schildkröte. Die Klobeamtin hält mir eine Mineralwasserflasche ins Gesicht. Ich lehne mich vor und trinke aus einem roten Strohhalm. Ist Ihnen nicht heiß? Frage ich die Verkäuferin nach einer Weile. Sie schüttelt den Kopf und deutet auf einen Tischventilator neben der Kasse. Ich nicke und schaue mich um. Mein Blick trifft auf einen kleinen Altar, der auf einer leeren Villacher Bierkiste eingerichtet ist. Auf einem handbestickten Tischtuch liegt ein Rosenkranz neben einem gerahmten Porträtfoto von Jörg Haider. Darüber hängt ein kleiner Jesus auf einem Kreuz herum. Mein Gott, sage ich, sind wir in Kärnten?
Angela Lehner mit den ersten Sätzen aus ihrem Roman Vater Unser. In diesem Debüt zitiert die junge Autorin den Heimat- und den Anti-Heimat-Roman. Sie mischt das alles mit popkulturellen Elementen. Das macht sie zum Teil einer spannenden jungen Autorengeneration, die sich von ihren Vorbildern abgrenzt, ihre österreichischen Wurzeln aber nicht verleugnet. Das meint jedenfalls unsere Rezensentin Veronika Schuchter. Sie stellt uns Vater Unser von Angela Lehner vor.
Es tut sich was in der jüngeren österreichischen Literatur. Die Zeiten der Selbstzerfleischung sind ein Stück weit vorbei. Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek und Peter Handke. Die österreichischen Hausgötter der Nestbeschmutzung scheinen als Vorbilder passé. Qualtinger, Nestroy und die Wiener Gruppe an ihre Stelle getreten. Es darf wieder gekrantelt und gesudert werden, ohne Selbsthass, aber mit liebevoller Selbstironie. Und, man mag es kaum glauben, vielleicht ist ja alles gar nicht so schlimm.
Die Klimaanlage ist aus. Ich bin überrascht. Hätte ich die österreichische Polizei einschätzen müssen, hätte ich gesagt, dass die Klima einschalten und gleichzeitig das Fenster runterkurbeln würden. Aber nein, haben sie gar nicht gemacht. Ganz vernünftig sind die.
Doch hinter dem lakonischen Witz, der Angela Lehners Debütroman durchzieht, tun sich bald Abgründe auf. Eva Gruber landet auf der Psychiatrie im traditionsreichen Otto-Wagner-Spital. Wahnsinn im Jugendstil, mit Blick auf Wien. Eine symbolträchtige Anlage. Dort trifft sie auf ihren jüngeren Bruder Bernhard. Er ist abgemagert bis auf die Knochen. Sie behauptet, eine Kindergartenklasse erschossen zu haben. Es beginnt ein typischer Psychiatrieroman mit Therapiestunden, skurrilen Insassen und absurden Gruppenaktivitäten, die Eva bitterböse kommentiert.
Die Ärztin hat vorhin gesagt, wir sollen die Augen zumachen und die Gefühle im Körper lokalisieren. Wir sollen uns vorstellen, wo die Trauer sitzt oder die Freude, ob die jeweiligen Gefühle zum Beispiel in der Brust wohnen oder eher im Bauch und welche Farben und Formen sie haben, diese Gefühle. Aber dann war das Glück bei allen gelb und saß in der Brust. Und die Wut war bei allen rot und saß im Bauch. Und da musste ich kurz lachen. Es war ganz unfreiwillig, aber manche Menschen sind eben unabsichtlich so banal, dass ich mich provoziert fühle.
Was tatsächlich so Furchtbares in der Kindheit stattgefunden hat, das beide Geschwister an ihrem Leben verzweifeln lässt, bleibt bis zuletzt unklar. Denn Eva Gruber ist eine klassische unzuverlässige Erzählerin. Sie lügt, provoziert, ist blind von Narzissmus und führt alle in die Irre. Ihr Umfeld, den Leser, aber auch sich selbst. So berichtet sie ihrem Therapeuten Dr. Korb detailliert vom Missbrauch durch den Vater. Nur ein wenig später festzuhalten, ich interpretiere da nichts Sexuelles rein, Missbrauch ist ein ausgelutschtes Thema. Nur ihrem Bruder Bernhard täuscht sie nicht und auch mit der zu Besuch kommenden Mutter gibt es Konflikte. Die Schuld an Bernhards und ihrem eigenen Zustand sieht Eva beim Vater.
Unser Geschwür ist der Vater. Der Vater wuchert uns unter der Haut. Er dringt uns aus den Poren. Der Vater kriecht uns den Rachen herauf, wenn wir uns verschlucken.
Der titelgebende, überlebensgroße Vater bleibt Erinnerung und Projektionsfläche. Lena legt das Motiv kunstvoll mehrdeutig an. So referiert der Titel neben dem realen Vater auch auf die tief verwurzelte katholische Tradition und das Vaterland. Die Psyche der Erzählerin wird verschränkt mit dem kollektiven österreichischen Gedächtnis. Wir Opfer haben eben ein schlechtes Gedächtnis. Wir können nichts dafür. Angela Lehner wollte keinen österreichischen Roman schreiben, gab sie in einem Interview zu Protokoll. Das ist gründlich misslungen, denn Vater Unser strotzt nur so vor österreichischem Kulturgut. Von Reinhard Fendrichs I'm from Austria, dem Paradekrantler Mundl bis Elisabeth Thesbiras Alltagsgeschichten. Nicht zu leugnen ist auch die sprachliche und vor allem literarische Herkunft. Lenas Roman ist tief verwurzelt in österreichischen literarischen Traditionen. Rückblicke in die Kindheit in der Kärntner Provinz zeigen eine literarische Nähe zu Lenas Landsmann Josef Winkler. Beide ergründen die Zurichtungen des Katholizismus, die erdrückende Dumpfheit zwischen Herrgottswinkel und Jörg Haiderbild, Rosenkranz und Lieblosigkeit. Bei Winkler endet der Missbrauch mit dem Kalbstrick im Stadel. Lena schickt ihre Protagonistin auf eine Fahrt zurück in die Heimat. Eva entführt ihren magersüchtigen Bruder. In ihrem Wahn sieht sie nur einen Weg, um ihn zu retten. Der Vater muss getötet werden. Der Roadtrip wird zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der zerrütteten Beziehung der Geschwister. Es scheint, als würde die Zeit stillstehen.
Immer noch alles gleich hier. Je weiter wir auf unserer Reise kommen, desto sicherer werde ich mir, dass etwas nicht stimmt. Mit diesem Land, mit diesen Leuten. Dass sie nicht echt sein können. Dass eine Gegend, eine Nation so sehr den eigenen Erinnerungen entsprechen kann, da stimmt doch was nicht. Österreich ist wie ein Haus, das ich vor 20 Jahren verlassen habe und bei meiner Rückkehr steht immer noch das benutzte Geschirr auf dem Tisch.
Am Ende des gemeinsamen Trips ist jede Gewissheit zerstört. Vater Unser ist die Geschichte einer Psychose, in der man bald nicht mehr weiß, was tatsächlich passiert. Die Verunsicherung, die entsteht, wenn die einzig verfügbare Perspektive jene einer Verrückten ist, macht den Roman äußerst reizvoll. Dass es sich um ein Debüt handelt, merkt man dem Text nicht an. Lena spielt gekonnt mit literarischen Traditionen, Genres und Motiven. Sie mischt Pop- und Heimatroman, Psychogramm und Entwicklungsgeschichte. Lustvoll werden Klischees gebrochen und noch viel lustvoller werden sie bestätigt. Manche Erinnerungen werden durch kleine Details als Flunkergeschichten enttarnt. Etwa wenn Eva vor sich hin fabuliert, wie sie mit einem gestohlenen Moped, einer Puch natürlich, von Wien nach Kärnten gefahren sei und ihr Kinder unterwegs eine Flasche Radlberger geschenkt hätten. Da wird die Werbung zur Mutter der Erinnerung. Andere Lügengebäude brechen krachend in sich zusammen und Eva scheint dann überrascht als der Leser selbst. Am Ende ist die Wahrheit unwichtig, wer denn nun das Monster war, der Vater, die Mutter oder der Eva selbst. Denn, das führt der Roman vor, es sind unsere Fiktionen, die zeigen, wer wir wirklich sind. Jene, die wir anderen auftischen, aber mehr noch jene, mit denen wir uns die Welt vom Leib halten.
Angela Lehner, Vater Unser, ist erschienen im Verlag Hansa Berlin. 304 Seiten, 22 Euro. Sie hörten eine Rezension von Veronika Schuchter. Wer in einer der vielen Favelas von Rio de Janeiro geboren wird, für den oder die hält das Leben nicht allzu viele Chancen bereit. Viele der jungen Menschen aus den Elendsvierteln rutschen ab ins Drogengeschäft. wenn es gut oder besser geht. Dann arbeiten sie als Hausangestellte in den Häusern der Mittelklasse. Das alles erklärt, warum der junge Autor Giovanni Martins mit seinem autobiografisch gefärbten Kurzgeschichtenband in Brasilien für so großes Aufsehen gesorgt hat. Martins ist in den Favelas geboren. Er hat die Schule abgebrochen, sich jahrelang irgendwie durchgejobbt. Aber seit dem vergangenen Jahr ist der 27-Jährige zu Gast in Talkshows und bei Literaturfestivals und er spricht über seinen Erstling. Viktoria Eglau porträtiert den 27-jährigen Autor und stellt sein Debüt aus dem Schatten vor.
Reichtum und Elend liegen eng beieinander in der Cidade Maravilhosa, der wunderbaren Stadt, wie Rio de Janeiro in Brasilien genannt wird. Während sich die Armut auf den vielen Hügeln, den Morros, konzentriert, befinden sich die wohlhabenderen Viertel unten auf dem Asfalto. Der Asphalt, das ist die Welt außerhalb der Elendsenklaven.
Wenn du durch die engen Gassen läufst, zwischen Unmengen von Rohren die Treppen runtersteigst, über offene Wasserrinnen springst, den Ratten in die Augen guckst, den Kopf einziehst, um Stromleitungen auszuweichen, siehst, wie alte Kindheitsfreunde schwer bewaffnet durch die Gegend laufen und dann eine Viertelstunde später vor einem Haus stehst, wo die Gitterzäune an den Wegen mit Zierpflanzen geschmückt sind und du zuschaust, wie Jugendliche privaten Tennisunterricht bekommen, kann das ganz schön hart sein. Alles ist sehr nah und gleichzeitig weit weg. Und je älter wir werden, desto höher werden die Mauern.
Giovanni Martins ist, wie die meisten Bewohner der Favelas, ein Pendler zwischen dem Oben und dem Unten. Der junge Autor lebt in Vigidal, einer typischen Armensiedlung von Rio, mit einem labyrinthartigen Gewirr von Gassen, in denen prekäre Ziegelsteinbehausungen immer weiter in die Höhe wachsen. Das Besondere an Rios Parallelwelten ist, dass die Menschen aus den Favelas nach unten kommen, um zu arbeiten oder zur Schule zu gehen, aber sich umgekehrt kaum jemand, der unten lebt, auf die Hügel traut. Die Favelas gelten als gefährlich, als verwahrloste anarchische Orte mit eigenen Gesetzen.
Viele Leser identifizieren sich mit meinen Geschichten und lesen das Buch von dieser Warte aus. Viele andere Leser aber finden dieselben Geschichten befremdlich. Sie wecken ihre Neugier.
Versucht sich Giovanni Martins an einer Erklärung, warum sein Erstlingswerk Aus dem Schatten in Brasilien so erfolgreich war.
Als die Drogengangs sich zurückzogen, weil die Polizei die Favela besetzte, war das hier rechtsfreie Zone, Mann. Erst recht, als die wichtigen Gangster in andere Favelas abhauten, wo es ruhiger war. Richtig am Arsch waren wie immer die normalen Bewohner. An jeder Ecke hielt die Polizei einen an und wollte wissen, wo man hinging und weswegen. Ernsthaft, Mann, leck mich am Arsch. Da ist man in dieser Scheiße groß geworden und muss sich dann noch vor der Polizei rechtfertigen? Die Leute hatten einen derartigen Hass. Irgendwann blühte der Drogenhandel dann wieder auf. Die Jungs holten die Maschinenpistolen raus und brachten mehr Leute auf die Straße. Haufenweise kleine Aufpasser und Dealer. Man wollte ja auch mal wieder Geld verdienen. Anfangs ging das ziemlich zur Sache. Ständig Schießereien und alles.
Giovanni Martins, der mit seiner langen Lockenmähne ein bisschen wie ein Rockstar wirkt, hat seine Erzählungen in einem ruppigen, rasanten Favela-Slang verfasst. Die Gewalt, die in den Armenvierteln herrscht, beschönigt er nicht. Weder die der kriminellen Gruppen noch die der Polizei. In einer Geschichte bringen Favela-Bewohner einen brutalen Polizisten um und verbrennen ihn. In einer anderen erschießt ein junger Dealer einen Kunden und wird vom Chef der Drogenbande zur Strafe verstoßen.
Das war natürlich die Härte, als Kind der Favela weggejagt zu werden, von seinem Geburtsort vertrieben, weil man einmal Scheiße gebaut hatte und plötzlich als Versager galt. Er liebte und hasste seine Favela. Niemand würde das je verstehen, geschweige denn erklären können. Auf dem Weg warf er einen Blick in die engen Gassen und erinnerte sich dabei an die Geschichten von früher. Die Freunde aus der Kindheit, die Geburtstagsfeiern und Heiligenfeste, wie sie immer den Hügel rauf und runter rannten und mit Zwillen aus Plastikrohren und Luftballons Ratten abschossen. Ihm fielen seine Kindheitsträume ein, wie er sich damals sein Leben vorgestellt hatte. Dealer zu sein, wäre ihm nie in den Sinn gekommen.
Das Thema Drogen zieht sich wie ein roter Faden durch Aus dem Schatten. Aber nicht alle Geschichten sind so krude wie die des Dealers, der seinen ersten Mord begeht. Giovanni Martins Ich-Erzähler und Protagonisten sind meist auf der Suche nach Marihuana und haben wenig Lust auf Schule. Sie schlagen sich mit Gelegenheitsjobs durch, um den ersehnten Joint, die nächste Mahlzeit oder die Stromrechnung zu bezahlen. Auch der Autor selbst hatte sich in der Schule gelangweilt. Mit 15 brach Martins das Gymnasium ab und verdiente unter anderem damit Geld, dass er mit dem Wahlkampfplakat eines Politikers über die Strandpromenade von Copacabana radelte. Während der 8-Stunden-Schichten sammelte er das Material für seine ersten Chroniken. Dann begann er, über die Lebenswelt zu schreiben, zu der er ein intimes Verhältnis hat: die Favela.
Die Inspiration für alle meine Protagonisten bin ich selbst oder Menschen aus meinem Umfeld. Ein großer Teil der schriftstellerischen Arbeit ist doch Beobachtung, vor allem Beobachtung der menschlichen Natur. Das heißt, alle Emotionen, die ich zu Papier bringe, habe ich bei mir oder den Menschen um mich herum erlebt.
Giovanni Martins, der in Brasilien heute als literarisches Phänomen und Stimme der Armenviertel gefeiert wird, ist nicht bildungsfern aufgewachsen. Seine Großmutter brachte ihm das Lesen und Schreiben bei und erzählte ihm Geschichten, die ihn fesselten. Als Martins, bereits erwachsen und längst ausgezogen, wieder bei der Mutter wohnen wollte, um in Ruhe sein erstes Buch zu schreiben, sagte diese ja. Und weil just in jenem Moment der Computer kaputt ging, kaufte sie ihm eine gebrauchte Schreibmaschine. Die Remington ist mittlerweile zu einer Art Markenzeichen des Autors geworden.
Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich dank der Schreibmaschine bessere Geschichten schreibe. Denn die Arbeit an der Maschine zwingt mich dazu, eine Geschichte mehrfach zu tippen, was ich am Computer nicht tun würde. Dabei feile ich jedes Mal an der Sprache.
Entdeckt wurde Giovanni Martins beim Literaturfest der Peripherien, kurz FLUB, einem Festival, das vor allem Autorinnen und Autoren aus sozial benachteiligten Schichten zu Wort kommen lässt. Das Wort Peripherie ist in Brasilien fast zu einem Synonym für die Armenviertel geworden. Martins rückt diesen Rand der Gesellschaft in den Mittelpunkt des Geschehens und mit ihm auch seine Menschlichkeit und die Poesie inmitten des rauen Alltags. Kinder spielen mit Murmeln und lassen Drachen steigen. Ein Junge erfreut sich an einem Schmetterling, ein Jugendlicher vermisst seinen getöteten Bruder. Die Leser erfahren auch, was es für einen Bewohner der Favelas bedeutet, unten auf dem Asphalt von Rio unterwegs zu sein.
Als ich irgendwann anfing, nach der Schule alleine nach Hause zu gehen, fiel es mir auf. Erst bei den Jungs aus der Privatschule, die in derselben Straße lag wie meine Schule. Die Typen zitterten förmlich, wenn meine Gang vorbeikam. Es war seltsam, fast komisch, weil meine Freunde und ich bei uns in der Schule niemandem Angst einjagten. Im Gegenteil, wir mussten dauernd vor den größeren, stärkeren, mutigeren und brutaleren weglaufen. Wenn ich in meiner Schuluniform durch Gavea lief, kam ich mir vor wie einer dieser Jungs, vor denen ich in der Schule Schiss hatte. Vor allem, wenn ich an der Privatschule vorbeikam oder wenn eine alte Dame ihre Handtasche festhielt und die Straßenseite wechselte, um mir aus dem Weg zu gehen.
Nicht immer bleibt es bei stigmatisierenden Blicken und Gesten. Wie Jugendliche aus einer Favela, die zum Baden an den Strand gefahren sind, von Polizisten grundlos als Kriminelle behandelt und schikaniert werden, auch das erzählt Giovanni Martins. Bei Problemen wie Polizeigewalt und Korruption, unter denen besonders die Armen leiden, nimmt der Autor kein Blatt vor den Mund. Allein schon deshalb ist sein Buch wichtig. Martins will nicht gefallen, seine Sprache ist oft derbe, damit aber authentisch und genauso eindringlich wie die leisen, sensiblen Töne einiger seiner Geschichten. Aus dem Schatten ist in Brasilien von Companhia das Letras veröffentlicht worden, einem der größten Verlagshäuser des Landes. In einer Zeit, in der rund die Hälfte der Brasilianer einen ultrarechten Präsidenten unterstützt, für den die Menschen der Peripherien wenig zählen, macht es Hoffnung, dass sich literarische Stimmen wie die von Giovanni Martins Gehör verschaffen.
Das meint Viktoria Eklau. Sie stellte uns vor Giovanni Martins aus dem Schatten. Aus dem brasilianischen Portugiesisch übersetzt hat Nikolai von Schweder-Schreiner. Erscheint heute im Surkamp Verlag Berlin, 125 Seiten, kosten 18 Euro. Und das war der Büchermarkt vom heutigen Dienstag. Der Staat Israel beabsichtigt offenbar nicht nur die Annexion der Golanhöhen, die Reise könnte weitergehen, vielleicht sogar bis zum Mond. Alles dazu erfahren Sie gleich hier in der Sendung Forschung aktuell mit meiner Kollegin Monika Seinsche. Und hier an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.